Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seid bei Insert Moin. Ich bin die Anne und heute haben wir mal wieder eine kleine Ansammlung von Themen hier zusammen. Das Format heißt Le Snack. Ihr kennt es bereits. Wir stellen euch ein paar kleinere Spiele kompakt hier in dieser Snacktüte vor. Und natürlich habe ich mir dazu den Manu eingeladen. Wer könnte es besser? Manu.
Moment, hallo. Ich muss aus der Tüte schlüpfen. Moment. Ich bin das Snackmonster. Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen. Wie diese kleinen aus der Werbung, die M&Ms, die immer im Schrank sitzen oder so. Die schon ja,
und so. Einen mit anderen Süßigkeiten bewerfen, damit sie ja, nicht genau. Gegessen werden. Ja, genau. So nur andersrum, dass diese kleinen Spielchen so richtig raushüpfen und vorgestellt werden wollen. Und gib uns einen eigenen Podcast. Und wir sagen, nein, wir packen euch in eine Snacktüte, denn ihr seid süß und klein.
Ihr seid süß und klein. Ja, genau, das ist die Prämisse hier heute. Wir haben uns 5 Spiele diesmal ausgesucht und wir werden die quasi abwechselnd wie beim Ping-Pong vortragen. Und ich hoffe, ihr bekommt dann so einen kleinen Eindruck von diesen Spielen und geht mit einem Grinsen auf dem Gesicht aus diesem Podcast hier heute raus.
Genau. Und die Besonderheit bei diesem Le Snack-Format ist auch, dass wir nicht alle Spiele gespielt haben, sondern sie uns quasi gegenseitig vorstellen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Format gewesen, dass wir ja ansonsten immer in einer monothematischen Folge beide oder alle Gäste dann auch intensiv dieses Spiel gespielt haben, nur als Kontext. Also die Spiele, die ich gespielt habe, stelle ich dir vor, du hast die nicht gespielt und andersherum.
Das ist korrekt.
Dann können wir wunderbar blöde Fragen stellen. Das können wir beide besonders gut, Anne.
Ja, das finde ich auch. Das ist sowieso das, was mein Leben erfüllt. Einfach Fragen stellen.
Das ist so geil. Manchmal kam tatsächlich als Feedback, es ist ja schon so eine Moderationstechnik, dass man manchmal auch Fragen stellt im Podcast, auf die man eigentlich die Antwort schon weiß, aber um ja, eben das Gespräch in die Richtung zu lenken. Und wenn ich das manchmal mache, dann kam tatsächlich das Feedback so, hey, du hast es doch gespielt, warum stellst du denn diese Frage? Also das musste ich tatsächlich einmal aus der Folge rausschneiden, weil mein Gast gesagt hat so, hey, das weißt du doch.
Wie süß.
Und ich so, ja, ich weiß, dass ich es weiß, aber ich will es doch den Hörern und Hörerinnen irgendwie dir eine Steilvorlage bieten. Fand ich sehr süß. Musste ich gerade dran denken.
Oh, das ist wirklich sehr niedlich.
Gut, soll ich mal anfangen mit unserem ersten Snack?
Ja, bitte.
Und zwar habe ich can't snack this mitgebracht. Nein, das heißt natürlich can't drive this. Ich spreche es britisch aus. Es ist aus Nürnberg von den Pixel Maniacs. Und wenn ihr unserem Twitch-Kanal folgt, dann habt ihr schon gesehen, wie wir dieses Spiel gespielt haben. Ich habe zusammen mit unserer Stream-Team-Kollegin Mel dieses Spiel versucht zu erleben. Wir hatten den Code ein bisschen vorab bekommen von den Pixel Maniacs, denn es ist ein Koop-Spiel. Und Can't Drive This hat eine sehr, sehr witzige Prämisse, nämlich muss ich einen Monster Truck auf einer Strecke fahren, die noch nicht existiert und die andere Person, der Koop-Partner oder die Koop-Partnerin, baut diese Strecke, während man selber fährt.
Oh Gott.
Und jetzt kommt noch Stress. Der zweite Clou dazu. Einer ist Sandra Bullock und die andere ist Keanu Reeves. Denn das Auto explodiert, wenn man zu langsam fährt. Ja, also das Can't Drive This basiert so ein bisschen eben auf dieser Idee, dass man eine gewisse Mindestgeschwindigkeit aufrechterhalten muss, wie in diesem Kinofilm Speed. Und das ist natürlich ein Problem. Einerseits darf man nicht zu schnell abbremsen oder rumwarten, bis die Strecke vor einem gebaut ist. Und die andere Person muss parallel diese Strecke aus zufällig generierten Teilen zusammenbauen. Man schwebt nämlich so in relativ luftiger Höhe. Und bekommt dann zufällig so Teils zugewiesen. Da kann dann mal eine Schanze dabei sein. Vor allem fies sind dann irgendwie Turbofelder, die man dann hinbaut und dann beschleunigt das Auto nochmal zusätzlich. Und natürlich gibt es ganz viele skurrile Hindernisse, wie, was weiß ich, so ein Hammer, der von links nach rechts schwingt und versucht, das Auto von der Strecke zu schubsen. Ölpfützen, wo man dann rausrutscht quasi und von der Strecke fällt. Also das Spiel macht es einem nicht leicht und es ist eine unfassbare Gaudi, dieses Spiel zu spielen, weil man hat immer diesen Panikmodus, so, bau schneller, da kommt ein Speedfeld, bau schneller. Oder man merkt selber, man baut jetzt so ein Turbofeld und dann pflanzt man halt einfach irgendwie 4 Streckenteile so schnell, wie es nur geht, hinter dieses Turbofeld oder hinter dieser Schanze, damit der Partner oder die Partnerin wenigstens irgendwie auf einem sicheren Feld landet. Das ist echt irre. Also kannst du dir das einigermaßen vorstellen? Ich glaube,
ich kann es mir, ja doch, ich habe es gerade in meinem Kopf, sehe ich es vor meinem geistigen Auge. Ich frage mich nur, derjenige, der baut, der kann ja dann doch nicht beeinflussen, welches Teil als nächstes kommt. Also muss der einfach nur bauen.
Genau, wir haben dann auch mal so ein bisschen rumexperimentiert. Man kann einfach als Bauer Teile hinsetzen wie verrückt. Man bekommt dafür aber dann Minuspunkte, denn der Highscore errechnet sich aus der abgefahrenen Strecke. Also es ist ein Endlosspiel. Du kannst nicht ins Ziel kommen, sondern du sammelst Punkte. Und für jedes nicht befahrene Teil gibt's Minuspunkte. Das heißt, wenn du so blöd baust, dass man da gar nicht durchfahren kann, das kann auch passieren. Also wenn du eine Kurve hast mit Mauerstücken und dahinter ein Feld setzt, wo halt dann die Strecke nicht weitergeht, du kannst auch unpassend bauen, dann hängt das Auto halt quasi einfach fest. Ne? Du kannst zwar wieder umdrehen und zurückfahren, also das muss man dann auch manchmal machen, dass man sagt, Mist, ich habe mich verbaut, dreh wieder um, und dann fährt man wieder zurück die Strecke und versucht halt an einem, an einem Wasserfeld zum Beispiel, wo dann alle vier Seiten bebaubar sind, dort wieder weiterzubauen. Da verliert man zwar einfach nur Zeit und macht aber nichts, weil es geht nicht auf Zeit, sondern eben auf Punkte. Das Problem ist wie bei Speed, dass man eben immer schneller fahren muss. Also ab einer gewissen Zeit darfst du nicht mehr so langsam fahren. Ganz am Anfang kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen. Da ist diese Mindestgeschwindigkeit, die man erreichen muss, noch nicht so hoch. Und ab einer gewissen Dauer hast du halt diese Höchstgeschwindigkeit, die du dann fahren musst. Und dann wird's stressig, ja.
Okay.
Ja, aber du kannst einfach hinbauen, wie du willst. Aber es ist halt ein Timing und Teamabsprache. Also wir haben uns dann auch eben manchmal dadurch mit beholfen, dass man gesagt hat, ich baue dir hier so eine mit vier Kurven so ein Loop, und dann kann man da quasi auch ein bisschen rumfahren, während der andere weiterbaut. Das haben sie aber auch gemerkt, dass das wohl geht, dass man sich eben stallt sozusagen, ja, und dem anderen Zeit gewinnen lässt. Das haben sie insofern verhindert, dass es ein zwingender Splitscreen-Modus ist, und wenn du im unteren Drittel der Strecke bist, kann ich nicht einfach weiter hochbauen, weil meine Kamera dann auch nicht hochgeht. Also erst wenn du dann quasi mitfährst und an den Rand der Strecke kommst, dann kann ich da überhaupt erst weiterbauen. Das haben sie insofern da ganz gut gelöst, dass man eben auch, wenn man online spielt, zwingend diesen Splitscreen-Modus dann hat.
Finde ich ein bisschen unfair, weil jeder, der Speed gesehen hat, weiß, dass sie irgendwann auf dem Flughafen fahren, auf dem Rollfeld, damit sie genau das machen können, nämlich ein bisschen Zeit gewinnen. Also bitte, wir wollen uns doch schon an die Vorlage halten.
Ja, also das ist aber auch schon das ganze Spiel. Also dieser Modus ist wirklich das Herzstück von Can't Drive This, ist für PlayStation 4, für Switch, für Xbox One, PC und PlayStation 5 gibt es auch eine Variante. Genau, geht auch. Ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt. Mac-Version und so weiter. Also gibt es eigentlich für fast alles. Die Sache ist, das Spiel macht halt Stündchen oder eineinhalb Stündchen richtig Laune und immer mal wieder so zwischendurch, aber es ist jetzt kein abendfüllendes Programm.
Ja.
Kann man sich vorstellen. Also wir haben das dann immer im Wechsel gespielt, dass man halt sagt, okay, ich bin nicht so gut im Fahren, ich baue jetzt mal. Also man darf dann immer quasi vor der nächsten Runde entscheiden, wer welche Rolle übernimmt. Man kann hin und her wechseln oder sich halt drauf spezialisieren. Und das ist auch schon eigentlich alles. Es macht immer wieder Spaß, das kurz hervorzugraben, auch im lokalen Koop. Fantastisches Spiel, so als Aufwärmer oder Absacker oder so, bevor man dann vielleicht was Größeres spielt, wie It Takes Two oder so. Mhm. Funktioniert auch wunderbar online. Und es gibt noch ein paar andere Modi, aber die fand ich jetzt alle nicht so prickelnd. Also es gibt noch einen Solo-Modus, wo du quasi zeitversetzt baust. Du hast dann immer eine gewisse Zeitspanne, wo du baust und dann wechselst. Und dann musst du wieder quasi wie ein Ghost-Car, siehst du dann deinen Ghost-Bau. Ja.
Ja.
Oder wenn du baust, siehst du halt dein Ghost-Car. Also man hat dann immer irgendwie 10 Sekunden und dann wechselt und wieder die gleichen 10 Sekunden. Ist schon eine ganz coole Idee, dass es überhaupt geht, aber so richtig Bock gemacht hat mir das nicht. Und es gibt noch so einen anderen Modus, wo man nicht quasi linear nach vorne baut auf Highscore, sondern du hast dann immer so eine Beacon, die du einsammeln musst. Also da liegen dann irgendwo auf diesem virtuellen Feld Stationen, wo du hinkommen musst und da was aufsammeln musst. Und am Anfang musst du halt irgendwie 2 aufsammeln, dann 3, dann 4 und musst halt versuchen, so zu bauen, dass du an diese Station hinkommst. Ist auch okay, aber es hat nicht diese Hektik und nicht so diesen Chaos-Modus wie der Hauptmodus.
Das klingt, als wäre es eher so ein Spiel für einen Spieleabend oder vielleicht, wenn man so einen Event-Stream hat, wo ein Team gegen das andere spielen muss oder so.
Ja.
Also irgendwas, ne, in diese Richtung, wir brauchen jetzt ein Koop-Spiel, das Laune macht. So.
Absolut, ja.
Ja.
Cool. Oder eben so für einen Stream, so, ah, wir haben noch ein halbes Stündchen, lad mich noch mal ein und dann spielen wir noch mal ein bisschen im Stream. Weil zum Zugucken ist es super unterhaltsam.
Ja, das glaube ich.
Einfach Spaß zuzugucken, ja.
Gut, sehr
das
schön.
War Can't Drive This von Pixelmaniacs.
Cool, das klingt sehr, sehr spannend. Und spannend geht es weiter mit einem Spiel, das ich gespielt habe. Und zwar war das auch so ein random Pick einfach. Ich habe bei Steam einfach geguckt, was gibt es Cooles. Und ich bin auf dieses Spiel gestoßen, das heißt Chicken Police. Und da ist, glaube ich, schon sehr obvious, warum ich das gewählt habe. Dieser wunderschöne Name Chicken Police. Was könnte das denn sein? Was verbirgt sich dahinter? Nun, Chicken Police ist eine Visual Novel oder halt vielleicht, wie man es ein bisschen altertümlich sagen würde, ein Point-and-Click-Adventure im Film-Noir-Look. So, das ist, klingt ja schon mal eigentlich recht spannend. Hat quasi so eine Detektivgeschichte und die wird halt im Hochglanz-Film-Noir-Look erzählt. Das Ding ist aber, wir sind nicht irgendwer, der da irgendwas ermittelt, sondern wir sind zwei Hähne.
Ja, ist ja Chicken Police, ne?
Richtig. Und das Verstörende an der Geschichte ist, dass in diesem Universum alle Körper menschlich sind, aber die Köpfe sind von Tieren. Also es ist eine Verschmelzung zwischen Tier und Mensch. Es gibt da ganz, ganz groteske Varianten. Und da muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen mit klarkommen. Sehr verwirrend alles.
Also die haben auch keine Federn oder so. Nur der Kopf ist quasi ein Hahn und aber genau, ganz normale Finger und.
Ja,
Hosen
genau.
Und
so. Alles okay. Ist ganz normal. Nur der Kopf sieht halt wie ein Hahn aus. Wie ein echter Hahnenkopf. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Figuren in dieser Geschichte, wie das halt so ist bei so einem Point-and-Click. Ne? Dann kommt halt zu dem Hahn Sonny. Der mal Polizeibeamter war und jetzt so ein bisschen in den Seilen hängt, aber auch versucht noch irgendwie als Detektiv noch was zu reißen, kommt eine Klientin, die ist, glaube ich, ein Impala im Abendkleid, was noch verstörender war.
Auch so und, leicht sexy, gell?
Ja, also das ist schon alles auch sehr verrucht. Man kommt irgendwann auch in ein Bordell und so und trifft da ganz, ganz komische Varianten. Das ist alles sehr komisch, aber es ist irgendwie
ist
auch spannend.
Wie ist der Grafikstil? Ist es gezeichnet oder ist es irgendwie so 3D oder sind es Schauspieler?
Nee, das ist schon 2D. Es gibt zwischendurch auch ein paar 3D Cutscenes, also nicht so spektakuläre, aber wo sie dann halt im Auto unterwegs sind und er nochmal so zusammenfasst, wie gerade der Stand der Ermittlungen ist und so. Aber es ist eigentlich alles in 2D gehalten und man hat halt diese typischen Point-and-Click-Bildschirme. Also man hat so eine Stadt, Clawville nennt sich die, wo das alles stattfindet. Und Sonny und sein Partner, das ist das Beste, Marty McChicken heißt er. Hammer, der Typ, ermitteln dann halt in diesem Fall, dem ihn das Impala aufträgt. Und zwar geht es um Drohbriefe, die an eine gewisse Natascha Katsenko geschickt werden. So. Mhm. Und die beiden sollen jetzt rausfinden, wer diese Briefe geschickt hat. Und dann entfaltet sich da über mehrere Stunden, ich glaube, ich habe das gestreamt und ich weiß nicht mehr, wie lange wir gebraucht haben. Also es ist schon, man braucht auf jeden Fall schon mehr als 10, vielleicht 10 bis 15 Stunden. Also es ist schon eine sehr lange Geschichte.
Also richtig lange Crime-Story. Ja.
Genau, man kann halt auch, man muss halt nicht auch straight die Story machen, sondern man kann halt auch in andere Locations wechseln, die man gerade nicht braucht und da vielleicht noch Leute befragen oder nach Hinweisen suchen. Man kann wirklich alles sich ganz genau angucken. Da kann man schon echt viel Zeit reinstecken, wenn man das ganz gründlich machen will. Hm. Und ich fand es irgendwie super spannend erzählt. Der Look ist halt auch so geil, weil dieses Film Noir, ne, du hast halt immer so ganz viele Leuchtreklamen und so weiter, aber das ist alles so schön dreckig und düster. Dieser Kontrast halt zu diesen schick angezogenen Menschen in irgendwelchen Clubs oder Bordells oder so. Oder Kneipen oder sonst was, was man da noch so besichtigt quasi, zu diesem zu dieser Crime-Story einfach, wo es dann später auch um Mord geht und Entführung und ganz viele andere Geschichten, Brandstiftung, alles entfaltet sich dann noch. Dieser Kontrast ist halt auch so super cool, finde ich, an diesen Noir-Geschichten.
Und alles natürlich auch gesprochen, oder? Das gehört zu Film Noir auch dazu. Also so ja. Richtig so, I was in a dark room, so stelle ich mir das
ja,
so vor.
Genau. Also, ja. Also Sonny erzählt halt auch in der Erzählerstimme immer so zwischendurch, was dann passiert, wenn sie auf dem Weg sind zu einer anderen Location oder so, in diesen Cutscenes. Und das Coole ist, dass wirklich jeder, der da befragt wird und jede einzelne Figur in diesem Spiel eine eigene Synchronstimme hat, die super, super gut gemacht sind. Also da sind Akzente dabei, von Englisch, Schottisch über, genau, auf Englisch spielt man das. Schottisch ist dabei, dann gibt es zum Beispiel einen Hasen, der lispelt dann logischerweise so ein bisschen, weil er halt sehr lange Zähne hat und so. Also es sind wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sprecharten auch vertreten und die machen das alle super gut. Also es ist wirklich ganz, ganz toller Cast, den die da zusammengewürfelt haben. Alleine und deswegen lohnt sich das Spiel schon.
Es hat ja so einen Sin City-Charakter, also wenn ich so Videos davon gesehen hatte. Das hat mich auch gereizt, auch dieses Film Noir. Diese Tiere haben mich dann eher ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, das ist dann bestimmt eher irgendwie albern oder überzogen oder so. Also spielt es denn eine Rolle, dass das Tierköpfe sind? Hat das irgendeine Story-Bewandtnis oder ist es einfach nur, um aufzufallen? Und man hätte da eigentlich auch normale Gesichter nehmen können.
Nee, das ist schon, also ich finde das schon relativ wichtig, weil dieses ganze Universum, das da stattfindet, also es spielt zwar in Clawville, aber es wird schon deutlich, dass es drumherum auch noch andere Städte und Königreiche sogar gibt, wo einfach spezifische Rassen halt auch regieren. Und man sammelt auch für sein kleines Booklet, sammelt man auch immer wieder so Informationsfetzen, wo dann auch so einige kleine Geschichten dann erklärt werden. Es gab zum Beispiel mal den großen Fleischkrieg. So, solche Dinge. Und es gab auch eine Zeit, wo Tiere noch nicht Vegetarier waren, also wo die sich gegenseitig noch gejagt und gefressen haben und so. Also das spielt schon eine Rolle, dass das wirklich alles Tiere sind, halt nur in einem Menschenkörper.
Ja, es gibt ja öfter diese anthropomorphen Tierwesen, wo dann auch manchmal so Charaktere zugewiesen werden oder so, klar. Nee, ihr wollt nur wissen, ob es halt mehr so seriös, sage ich jetzt mal, ist wie Wolf Among Us, wo das ja aber durchaus auch eine Rolle spielt, aber halt eine sehr düstere Rolle, dass das ja so vertriebene Fabelwesen sind. Da wird es ja auch entsprechend thematisiert. Erinnert mich halt daran so ein bisschen an Wolf Among Us.
Habe ich nie gespielt, deswegen kann ich das jetzt nicht direkt so vergleichen. Aber es ergibt schon Sinn, dass das Tiere sind. Und ich finde es ehrlich gesagt eine ganz, ganz großartige Idee, die sie da hatten. Und es wurde halt auch wirklich nie langweilig. Ich wollte halt wirklich immer wissen, wie es weitergeht und was da noch alles passiert und wen man noch alles trifft, welche Hinweise da noch sind und so weiter. Also es wird ja auch selber dann dazu angeregt, auch nachzudenken. Also man ist ja quasi sehr involviert, selber auch rauszufinden, was denn da jetzt genau passiert ist. Und die Geschichte ist tatsächlich, wenn man es dann durchspielt, ist tatsächlich sehr, sehr gut auch.
Cool.
Also es ergibt Sinn, alles, was da passiert. Man trifft tolle Figuren, die toll gesprochen sind. Ich habe wenig zu bemängeln eigentlich wirklich an diesem Spiel. Also es ist auch nicht so, dass es irgendwann so sich gezogen hat oder so. Und man dachte, oh Gott, kann das jetzt nicht bald mal vorbei sein? Sondern es war wirklich interessant genug, dass man wirklich auch Dinge oder Orte erkunden wollte und dann auch noch mal vielleicht den noch mal befragen wollte und das noch mal machen wollte. Also das, doch, das war schon eine echt tolle Erfahrung. Dieses wunderschöne Chicken Police.
Painted Red heißt der.
Painted Red, genau. The Wild Gentlemen haben das entwickelt. Ich gehe davon aus, dass das ihr erstes Spiel war. Es wird vielleicht eine Fortsetzung kommen. Das würde ich mir sehr wünschen, weil es schon eine außergewöhnliche Idee war. Wird wahrscheinlich davon abhängen, wie sehr sich das verkauft hat. Jetzt gibt es seit November 2020 für PC, Switch, Xbox One und PS4. Also wenn ihr da zuschlagen wollt, gerne unterstützt die. Die haben einen super Job gemacht und weisen auch in den Credits, das muss ich auch noch mal kurz erklären. In den Credits kam so ein kleines Stück, wo dann stand Die folgenden Arten haben wir nicht ins Spiel gepackt. Und dann haben sie so 10-12 Arten aufgezählt. Und dann stand da, ja, der Grund ist, dass diese Arten in den letzten, weiß ich nicht wie viele Jahren, ausgestorben sind. Und dann kam noch mal so ein Tierschutz, Hinweis und so weiter. Also sie haben sich da auch wirklich was bei gedacht und so. Deswegen, das sind ganz gute Jungs und Mädels, glaube ich. Und die haben echt ein tolles Spiel gemacht. Kann ich nicht anders sagen.
Chicken Police. Mhm. Gut, dann kommen wir zu meinem zweiten Pick, nämlich Beach Buggy Racing 2 Island Adventure. Das ist ein Tipp, den mir vor einiger, ja letzte Woche, der Fabian Käufer empfohlen hat. Liebe Grüße an der Stelle und danke für diesen kleinen Tipp. Er hat gesagt, er hat gerade sehr viel Spaß mit diesem Spiel und das soll ich mir doch anschauen. Er kennt doch meinen Spielegeschmack so ein bisschen und er hat völlig recht behalten. Wäre so ein Titel, den ich mir vom Vorschaubild oder so einfach weggeklickt hätte. Ja, wenn ich so, ich kriege ja ständig irgendwie Newsletter, Spieleankündigungen, also mehrere Dutzend am Tag mit so Spielen, wovon man noch nie gehört hat, von denen man vielleicht auch nicht unbedingt was hören will. Hm. Kleine Projekte. Manchmal sind da auch wirklich Perlen dabei, klar, aber es ist halt, man wird wirklich überschüttet mit solchen Spielen. Und das wäre so vom Ersteindruck so ein Spiel gewesen, wo ich gedacht hätte, ach, so ein halbgarer Mario Kart-Klon braucht kein Mensch. Micha und ich sind aber ja bekennende Arcade Racer Fans und deswegen habe ich mir den jetzt angeschaut durch Fabians Tipp und ich bin echt begeistert. Beach Buggy Racing 2 Island Adventure ist eine, ja ich sag mal Premium oder Deluxe Variante, eine aufgemotzte Variante eines Mobile Games. Das ist ja schon mal so der erste Grund, wo man meistens dann sagt, schnell weg. Mhm. Nein, gar kein Grund dafür. Es ist von Vector Unit und die kennt man auch. Vector Unit haben gar nicht so wenig Erfahrung mit so Racing Spielen. Die haben Riptide gemacht für die Konsole, Hydro, Thunder, Hurricane und haben sich da auch eigentlich schon bewiesen, dass sie so ein bisschen im Racing-Genre zu Hause sind und das durchaus können. Beach Buggy Racing 2 für iOS und Android habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es das gibt. Ist halt so ein Mobile Mario Kart-Dings. Aber jetzt mit Beach Buggy Racing 2, mit dem Island Adventure, haben sie das nochmal völlig aufgemotzt jetzt für die großen Konsolen. Gibt's jetzt für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Und stell dir die Sackboys vor, von Sony, mit menschlicher Haut.
Oh nö, das also ist auch schon wieder so weird.
Ja, also nicht so genäht oder gehäkelt, sondern so, wie sie halt aussehen würden, wenn die Sackboys quasi vermenschlicht würden, ja. Aber so die gleichen Körperproportionen, also so kleine Comicfiguren, aber eben nicht aus diesem Material, sondern wirklich einfach wie Comicfiguren halt aussehen mit so Hautfarbe. Ja, okay. Also ein bisschen weird, so Sackboy-artig, so breiten Quadratschädel, viel zu großer Kopf für die kleinen Körper und dann aber auch so kostümiert. Also da hast du halt einen dabei mit Cowboy-Hut und dann hast du halt welche dabei, die irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Partyhüte aufhaben oder ein mexikanischer Wrestler-Maske, so halt, ja, so wie die Sackboys sich ja auch immer verkleiden. Und dann natürlich von Monster Trucks bis hin zu ja so Spielzeugautos. Also es ist ein ganz klassisches Kart-Racing-Game. Wir fahren im Kreis, haben Spezialwaffen, die dann aber auch ein bisschen, weil wir ja hier auf einer Insel unterwegs sind, auch ein bisschen witziger sind. Ich habe mal zum Beispiel den gewählt, der die Spezialwaffe hat, dass er 30 Beachbälle auf die Strecke wirft.
Okay.
Das ist meine super Spezialwaffe, 30 Beachbälle auf die Strecke zu werfen. Und wenn du halt diesen Beachball berührst, dann bounce du voll so nach oben. Und wenn das halt in der Kurve passiert, dann fliegst du halt von der Strecke. Ne? Oh. Von daher ist es gar nicht so unpraktisch, diese Waffe. Jedes Kart hat also, oder jeder Charakter hat nochmal so eine Spezialfähigkeit. Und das Coole ist, dass Island Adventure tatsächlich wirklich einen Kampagnenmodus hat, den ich in den letzten Kart-Racing-Spielen sehr oft vermisst habe. Also man hat so eine World Map, auf der wir uns von Station zu Station bewegen, wie ganz klassisch bei Super Mario früher. Und da gibt's dann immer unterschiedliche Rennmodi. Also entweder hast du halt ein ganz klassisches Einrennen auf einer Strecke, wo du dann ein oder zwei oder drei Sterne sammelst, je nachdem, welche Positionierung du hast. Es gibt Zeitrennen, dann gibt's natürlich auch kleine Turnamente, wo du neue Charaktere freischalten kannst. Mhm. Das heißt, du musst über drei oder vier Runden Gesamtplatzierung erreichen. Und wenn du es schaffst, diesen Hauptkonkurrenten zu besiegen, dann ist er quasi freigeschaltet. Man hat irgendwie 20 Charaktere, die man da freispielen kann. Also richtig umfangreich, richtig cool. Das Fahrgefühl ist klasse. Es macht jetzt wirklich nichts grundlegend Neues, aber es gibt ja keine groß aktuellen Kart-Racing-Spiele. Also das letzte Sonic Racing hat mich nicht so begeistert, wo die Strecken so breit sind, wo man diesen komischen Koop-Modus hat, war innovativ, aber hat mich nicht so richtig gefesselt. Auf ein neues Mario Kart warten wir ja gerade vergebens. Nintendo hält sich da ja noch sehr bedeckt. Und von daher, wenn man so ein bisschen wieder ein Kart-Racing-Fix braucht für die Konsolen, kann ich Beach Buggy Racing 2 Island Adventure tatsächlich sehr empfehlen, gerade wegen diesem Kampagnenmodus. Ich finde, mich motiviert es dann immer. Man hat dann eben auch so Stationen, die man freispielen kann, wenn du 15 Sterne gesammelt hast in dieser Welt, also du hast so verschiedene Welten, wo dann neue Strecken immer wieder dazukommen, dann kannst du noch eine neue Spezialwaffe freischalten. Oder du bekommst eben auch dauerhafte Upgrades. Also da gibt's dann immer so Repair-Stationen. Und wenn du die freispielst durch die Strecken, dann kannst du Upgrades bekommen für deine Autos und solche Geschichten. Mich motiviert sowas ungemein und fährt sich auch wirklich gut. Macht sehr viel Spaß.
Und was wäre ein Kart-Racing-Game ohne Multiplayer? Hast du den mal gecheckt? Gibt's das online oder Couch-Koop?
Es hat ganz normale Multiplayer-Modi auch, genau. Habe ich jetzt aber tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil mich die Kampagne noch zu sehr beschäftigt. Ich wollte jetzt erst noch ein paar Sachen freispielen und freischalten, bevor ich mir den anschaue.
Okidoki.
Jo. Ja, das aber klingt spaßig. Ist alles dabei, volles Paket.
Das klingt sehr spaßig. Ich glaube, den letzten Kart-Racer, den ich gespielt habe, war Crash Team Racing, als da das Makeover
das
kam.
Ich, ja.
Genau.
Ach das nee, fand das ich war, auch das sehr cool. Crash, genau, Crash war das mit dem Team Racing. Ja. Ja.
Ja.
Ich mag ja Crash nicht so sehr. Ja,
ja ist, shame on you, ey.
Ist auch immer gar nicht noch so teuer. Also Beach Buggy Racing Island, 2 Island Adventure kostet gerade mal 17 Euro auf Steam. Also wirklich ein Schnäppchen und lohnt sich tatsächlich sehr.
Eine Schnäppsche.
Schnäppsche.
Ja, cool. Soll ich mal weitermachen?
Ja.
Hier, jetzt, hier, in den Wald? Gehen wir in den Wald? Ich glaube, wir gehen in den Wald.
Oh Gott.
Oh Gott, ja, wir gehen jetzt zusammen in den Wald. Ja, es war wieder einer dieser Tage, wo ich hier saß und dachte, ach, guckst du mal, was so bei Steam los ist.
Machst du das manchmal? Mach ich ja nie.
Ja, ich mache das tatsächlich manchmal. Nach diesem Spiel überlege ich mir aber, ob ich das nochmal mache, weil pass auf, ich sehe so, ach ja, The Fabled Woods. Ne, gerade erst erschienen irgendwie am 25. März, ist ja echt nicht lange her. Und ich dachte so, ja, eine Geschichte, narrativ, einfach durch den Wald laufen, was erleben. Das klingt eigentlich ziemlich cool, weil ich mag ja auch so, wie man sich schimpft, so Walking Simulator. Finde ich ja super cool, wo man einfach nur durch die Gegend läuft und dann irgendwelche Geschichten erfährt anhand von Zetteln oder Stimmen, die dir was erzählen oder Erscheinungen oder irgendwas halt. Das mag ich durchaus sehr gerne. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und habe gar nicht weiter drüber nachgedacht. So. Und dann habe ich das Spiel runtergeladen und installiert und habe dann angefangen. Und ich muss sagen, es sieht gut aus. So, das kann man schon mal sagen. Also der Wald ist wirklich sehr schön. Du läufst da durch. Es ist sehr linear natürlich, weil es natürlich eine auf dieser Geschichte fußt, die auch korrekt erzählt werden will. Also hat man da natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Ich spiele eine namenlose Person. Was mich schon genervt ist, ich gucke runter und habe keinen Körper und keine Beine. Das finde ich immer furchtbar, weil ich ich bin ja jemand, der da durchgeht. Also baut mir doch einen Körper, wenn ich bin ja jemand. So, anscheinend keine Zeit, kein Budget, wie auch immer. Und eine Stimme sagt dann zu mir, du kommst immer wieder an diesen Ort zurück, weil du Antworten haben willst. Und es ist aber noch nicht so weit. Zuerst musst du meine Geschichte erfahren. So, und dann geht es los damit, dass drei verschiedene Figuren in diesem Spiel dem Protagonisten, also uns, ihre Geschichte erzählen, ihr Schicksal, was sie mit diesem Wald verbindet. Und du hast dann so ein Feature, so einen Knopf, den du an bestimmten Stellen betätigen kannst. Sagen wir mal, du erreichst eine verlassene Campsite, wo dann halt noch das Zelt steht und das Lagerfeuer und alles ist eigentlich ganz ordentlich. Da stehen Rucksäcke rum, kannst du dir angucken, Namen, Führerschein und so weiter liegen da rum. Und dann drückst du auf diesen Knopf Und dann hast du quasi so ein Erinnerungsfeature und alles wird in so ein grässliches Rot, so ein düsteres Rot getaucht, Stimmen wuseln um dich rum und du siehst dann halt, wie diese Campsite sich in so ein, ja, in einen Tatort quasi verwandelt und kannst dann halt gucken, wohin die Spuren führen. Und dann musst du ein bestimmtes Item berühren und erlebst dann quasi diese Campsite nochmal in ihrem richtigen Zustand und erfährst dann von der Person dort, was da genau passiert ist. Und so läuft das halt das ganze Spiel. Und es ist alles irgendwie sehr anonym natürlich, weil du nicht wirklich viel, also du hörst die Stimmen dieser Personen und sie erzählen dir auch, was sie so gemacht haben in ihrem Leben und was dann auch ihr Schicksal war. Aber es ist irgendwie so egal, so. Was ein bisschen schade ist.
Ja, das sollte es eigentlich nicht sein, oder? Ich meine, das soll dich eigentlich total reinziehen.
So. Genau, das ist ja das Einzige, was so eine Art von Spiel zu bieten hat, nämlich die Charaktere und deren Geschichte. Und wenn die nicht ankommt, irgendwie, ist das natürlich schon mal schlecht. So. Und dann spiele ich halt so dieses Spiel und lauf dann auch, dann kommen noch mal irgendwelche Paralleldimensionen dazu, wo man noch mal eine Szenerie etwas anders bestreitet. Alles floatet dann so, der Himmel ist komplett rot. Und das soll halt wohl, glaube ich, so eine, weiß ich nicht, eine so Parallelwelt.
Albtraumatmosphäre, oder?
Ja, genau, so eine Albtraumatmosphäre. Vielleicht auch das Jenseits oder so, man weiß es nicht ganz genau, was das darstellen soll. Aber da wird man dann auch noch mal hintransportiert bei jeder Geschichte. Und es ist irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen sinnfrei alles. Mhm. Also es ergibt nicht wirklich Sinn. Und dann am Ende erfährst du ja dann auch deine eigene Geschichte, was auch wiederum irgendwie wenig, also es hat alles irgendwie wenig Sinn ergeben. Ich hatte am Anfang eine Theorie, wer ich bin oder was ich bin. Und die hat sich nicht bestätigt. Und aber das, was sich dann da abgespielt hat, war, tja, wenig sinnvoll. Und das Beste ist, es hat irgendwie nur 90 Minuten gedauert, das Spiel.
Was ja okay ist, wenn es eine tighte, gute Geschichte ist. Es muss ja nicht unbedingt immer so langgezogen werden, aber wenn es nicht mal in dieser Kürze irgendwie eine gute Story erzählen kann, dann ist es ja...
Es wirkte sehr billig einfach. Mhm. Also es sah ganz gut aus, aber es wirkte irgendwie nicht so ganz durchdacht. Und auch alle Audio... wie nennt man das?
Die Stimmen, die Einspieler, oder?
Audio-Files, also alles, was an Audio da war, klang auch so super aus dem Random Generator rausgeholt. Also so Audio-Files, die man für bestimmte Gegenstände oder bestimmte Sachen immer mal wieder benutzt. Also das war schon irgendwie echt so einfach zusammengeklatscht.
Schade, weil grafisch sieht es gar nicht so uninteressant aus. Also ich finde die Screenshots und die Videos, die ich jetzt gesehen habe, das hat ja eine ganz, so eine Atmosphäre, wo man eben auch sich vielleicht so ein bisschen erinnert fühlt an halt gute Vertreter dieses Genres, ja, wo man sagt, oh, da ist vielleicht ein Mord passiert, der irgendwie aufgeklärt werden muss oder ein spannendes Schicksal, was ich da irgendwie erfahre. So, danach klingt ja alles, was dieses Spiel sein will.
Ja, genau.
Narrative Kurzgeschichte in einem verwunschenen Wald. Dachte ich jetzt, da passiert irgendwas Spannendes.
Ja, leider nicht. Nee. Cyber Punch Studios heißen die Entwickler und der Publisher ist halt Head Up Games und Head Up Games machen eigentlich ganz gute Sachen.
Ja,
also da ist immer schon die ein oder andere Perle dabei gewesen. Deswegen dachte ich, ja, das kann eigentlich nicht verkehrt sein. War leider eine Enttäuschung und hat 17 Euro gekostet für 90 Minuten, die leider nicht gut erzählt werden. Das ist, ein bisschen skandalös, möchte ich meinen.
Gut, also Finger weg von The Fabled Woods.
Richtig.
Gibt's nicht nur für Steam, sondern auch für die Xbox. Walking Simulator, wo Anne sagt, braucht man nicht.
Richtig, hört auf Anne.
Ja. Gut, dann komme ich noch zu meinem letzten Pick. Ich habe noch eins mehr, nämlich Dicey Dungeon. Und das klingt voll nach meinem Spiel und ist es auch. Es ist von Terry Kavanagh. Den kennt man, der Name. Ich habe die ganze Zeit überlegt, so der Name, der kommt mir so bekannt vor. Wer ist das nochmal? Ich habe garantiert schon Spiele von ihm gespielt. Und es ist auch so, nämlich Super Hexagon habe ich intensiv gespielt. Das fand ich ganz toll von ihm. Das ist ein irischer Spieleentwickler, der Dutzende von Spielen schon gemacht hat. Sein bekanntestes ist wahrscheinlich wie, also dreimal, sechsmal der Letter V, der Letter,
der Letter Buchstabe V.
dieses Pixel Metroidvania kennt ihr garantiert.
Also er macht Spiele, die einen zur Weißglut treiben unter Umständen.
Genau. Aber Dicey Dungeon geht in eine andere Richtung. Es ist ein sehr, sehr putziges, super schön illustriertes Roguelike mit einer völlig neuen Prämisse. Man landet nämlich in einer Gameshow und die Moderatorin, die irgendwie Miss Fortuna oder sowas, die verwandelt dich in Würfel. In einen Würfel. Du hast verschiedene Würfelklassen. Also du kannst ein Kriegerwürfel sein oder eben auch ein Diebeswürfel. Und da gibt's dann eben so klassische Fantasy-Tropes, die dann alle in Würfelform dargestellt werden. Und du musst durch diese Gameshow gehen, roguelike. Das heißt, du hast einen Versuch, du hast ein Leben, du hast eine Lebensenergieanzeige und läufst auch über so Felder, die vielleicht so ein bisschen erinnern, wie bei so einem ganz, ganz einfachen Leiterbrettspiel. Du hast eben so Felder, auf die du dann vorlaufen kannst und hast mal auch so Abzweigungen. Und auf diesen Abzweigungen stehen dann verschiedene Charaktere. Da steht dann mal ein Zauberer oder irgendwie eine wilde Kreatur, ein Eisbär, was auch immer. Da stehen dann aber auch so Zirkuswägen rum oder Äpfel. Und das bedeutet eben, wenn du eine Kreatur betrittst, ein Feld mit einer Kreatur, dann gehst du wie bei Pokémon quasi in so einen Kampfbildschirm und versuchst dann diese Kreatur aus dem Weg zu räumen, weil der Weg ist halt versperrt. Und wie läuft dieses Spiel ab? Das Kampfsystem ist eine Art Deckbuilding-Game. Also du hast ein Inventar mit Plätzen, wo du Würfel draufsetzen kannst. Ja, also du hast zum Beispiel ein Schwert, eine Schwertkarte, nenne ich es jetzt mal, in deinem Inventar. Und diese Schwertkarte, die liegt dann da. Und du hast eine gewisse Anzahl von Würfeln, die du dann würfelst. Man ist selber ein Würfel, aber man würfelt. Man würfelt sich nicht selbst, sondern man würfelt eine Anzahl von Würfeln. Man steigt dann auch im Level auf und bekommt dann eben mehrere Würfel. Ganz normale W6. Und die Schwertkarte ist recht einfach, da setzt du einfach einen Würfel drauf und dann wird diese Karte ausgeführt und macht so viel Damage deinem Gegenüber, wie du halt gewürfelt hast. Dann gibt's aber zum Beispiel auch Karten wie eine Battle Axe. Die Battle Axe darf maximal den Wert 4 haben, also du kannst einen 1er, 2er, 3er oder 4er Würfel da drauflegen, macht dann aber doppelt Damage. Das heißt, wenn du eine 5 hast, dann kannst du die da nicht draufsetzen. Dann gibt's aber auch so Zaubersprüche wie zum Beispiel ein Eisstrahl. Da ist dann völlig egal, welchen Würfel du draufsetzt. Also da eignet sich dann vielleicht auch mal die blöden 1er oder 2er, die man gewürfelt hat, da draufzusetzen. Dann ist der Gegner einfach, ein Würfel von ihm wird dann vereist oder hat ein Feuer, also Streichholz, und dann entzündet der sich. Das heißt, wenn er ihn benutzt, dann kriegt er 2 Damage erstmal dafür, dass er ihn benutzt. Das Gleiche kann dir auch passieren. Also dein Gegner hat dann auch so Spezialeffekte, dass zum Beispiel einer deiner Würfel eingefroren ist, einer deiner Karte deaktiviert wird, deine Battle Axe funktioniert dann nicht. Das heißt, du musst erst einen Würfel opfern, um diese Karte wieder zu aktivieren, um dann einen neuen Würfel draufzustellen. Richtig cooles Kampfsystem. Also ich mag ja eh auch rundenbasierte Spiele, Rundenstrategiespiele, und das hat so ein bisschen so einen Charakter wie so bei klassischen JRPGs, ja, dass du halt überlegen musst, benutze ich jetzt diesen Zauberspruch, benutze ich jetzt diese Attacke, versuche ich mich zu heilen und so weiter.
Das mag
und,
ich.
Ja, und cool ist es, dass du halt diese Karten, also dein Inventar, aufstocken kannst. Also du schaltest, wenn du dann den Kampf erledigt hast, kannst du weiterlaufen. Wenn du über so Äpfelfelder gehst, dann heilst du halt wieder. Und dann gibt's aber auch so Zirkuswegen, da ist dann so ein Händler oder eine Händlerin drin, und gewonnenes Gold kannst du dann in neue Karten investieren, also quasi in neue Upgrades, in neue Waffen. Das heißt, du kannst dann sagen, okay, die Battle Axe nervt mich, weil da nur bis zu einer 4 drauf geht. Ich kaufe mir jetzt vielleicht einen Bumerang. Den kannst du dann öfter verwenden. Du kannst den Würfel draufsetzen, dann fliegt die Karte quasi mit dem Würfel weg. Die Karte kommt aber zurück und du kannst wieder einen Würfel draufsetzen, während du die Battle Axe nur einmal einsetzen kannst. Ja, und so kannst du dir dein eigenes Deck zusammenbauen, und die Karten sind unterschiedlich groß. Das heißt, du hast so halbe Karten. Das heißt, auf einen Slot, wo die Battle Axe liegt zum Beispiel, kannst du auch 2 halbe Karten draufsetzen mit zum Beispiel Zauber- oder Heilungssprüchen. Richtig, richtig cool. Hat unfassbar viel Charme, dieses Spiel, und spielerisch auch sehr, sehr reizvoll. Also so eine Mischung aus Deckbuilding zusammen mit diesen Würfeln. Du darfst dann bis zu 3-mal würfeln, neu würfeln in einer Runde und musst halt immer so abwägen. Okay, das ist jetzt ein Dreier. Die Battle Axe darf ja maximal bis zu 4 haben. Würfel ich nochmal, um vielleicht nochmal eine 4 zu kriegen. Aber wenn ich eine 5 würfel, kann ich die gar nicht mehr verwenden. Ja, und so muss man dann immer ein bisschen abwägen und strategisch denken, was man jetzt als nächstes macht. Super cool.
Crazy, du hast sehr oft das Wort Würfel gesagt.
Ja.
Ja, sehr,
die stehen
sehr
halt
oft
im Mittelpunkt, ja. Dicey Dungeons heißt es, nicht Dungeon. Dicey Dungeons gibt's für Windows seit 2019 und ist jetzt eben, deswegen habe ich es jetzt erst entdeckt oder wiederentdeckt, für Nintendo Switch seit Dezember 2020 hat er jetzt eine Switch-Version rausgebracht. Mobile-Version ist noch in Arbeit. Eignet sich, glaube ich, auch hervorragend für iPad oder so, für unterwegs. Also auf der Switch, finde ich, ist es wie perfekt für gemacht.
Richtig, und der macht cool. Das wirklich ganz alleine, der Typ?
Ja, der macht alles alleine. Ich glaube aber, die Grafiken und so hat er extern gemacht. Also er ist halt der Hauptspieleentwickler und macht lauter so kleine Spielchen, wobei Dicey Dungeons jetzt schon ein bisschen größer ist.
Eben, da habe ich mich nämlich gerade auch gefragt. Das klingt alles schon sehr ausgereift und sehr kompliziert. Also Hut ab, wenn er das wirklich alles alleine gemacht hat. Das ist, das klingt echt nach einem Haufen Arbeit.
Also bei wie, da weiß ich, dass er, glaube ich, wirklich alles alleine gemacht hat.
Ja.
Jetzt hier bei dem Spiel kann ich dir nicht sagen, ob er das ganz alleine gemacht hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade die Grafiken zum Beispiel extern vergeben werden und so. Ja. Hier steht's. The game's art was created by Marlow Dobb, while the music was composed by Shipsell. Also das hat er auch extern vergeben.
Genau. Ja, okay.
Richtig, richtig cool. Also ich habe voll Bock, das weiterzuspielen auch, wenn ihr so Deckbuilding-Games und Roguelikes mögt. Man muss kein Brettspiel-Fan sein. Also auch wenn hier Würfel vorkommen, das hat sehr wenig von einem Brettspiel. Ja, das ist wirklich einfach eine coole Möglichkeit, so ein Zufallselement zu diesem Deckbuilding-Geschichte reinzubringen, dass du halt die passende Würfelaugenzahl gewürfelt haben musst. Aber das Spiel wird sich auch für dich oder für Daniel oder so eignen. Man muss nicht brettspielaffin sein. Es hat sehr, sehr wenig von klassischer Brettspielatmosphäre.
Ja, ich überlege halt gerade, weil mich schrecken ja Karten immer ab. Ich mag ja absolut keine Karten in Videospielen.
Die sehen aber auch nicht aus wie Spielkarten. Also das ist halt einfach das sind halt deine Waffen. Du rüstest
meine
halt deinen Charakter
quasi
aus.
Ja,
das sind
einfach
die Skills. Genau.
Ja. Ich versuche mir immer noch vorzustellen, wie das vom Stil so aussieht. Also ist es eher düster, weil es ja Dicey Dungeons heißt? Oder?
Es ist ein sehr putziger, mit sehr viel hellen Farben, sind so richtig schön gezeichnete Comicfiguren. So ein bisschen vielleicht auch so, wie unser Croissant-Logo aussieht. Also unser Les Neck-Logo, das hat ja auch so, oder unser Lebret-Logo von Max gezeichnet, so in diesem Stil. Also sehr bunt, die Würfel haben alle so Augen. Der Dieb hat dann so eine Augenklappe auf dem Würfel, weißt du?
Süß.
Und hat so einen Dolch in der Hand und grinst fies. Also super süß gezeichnet, aber eher so auf kindlich ironisch gezeichnet, wenn du weißt, was ich meine. Ja, also so völlig übertrieben.
Okay, weil das Wort Dungeon impliziert ja eigentlich schon immer, dass es irgendwie düster wird und mit Monstern oder so zu tun hat.
Einer meiner Lieblingsreviews zu diesem Spiel hat als Headline Dicey Dungeons Review und die Headline ist Well, there goes another 100 hours of my life. Das ist genau so eine Art von Spiel, weil du auch ständig wieder neue Würfelklassen freischaltest und nochmal neue Deckkarten entdeckst und so weiter. Und dann aber auch die Kombos so, wie wäre es denn, wenn ich dem Dieb mal irgendwie das und das gebe? Ja, und super cool.
Ja, ich habe jetzt, einer meiner Lieblingsstreamer hat jetzt Slay the Spire gespielt. Das ist wohl auch so ein Ding, was man einmal anfängt und nie wieder aufhört, habe ich den Eindruck.
Das geht genau in diese Slay the Spire-Richtung, ja, wo man auch dann immer wieder sagt, noch ein Run probiere ich jetzt. Ja. Ich hätte es mir tatsächlich ein bisschen, ein kleiner Kritikpunkt, dass es schon wieder ein Roguelike ist. Also ich spiele so viele Roguelikes und immer wieder muss ich von vorne anfangen. Und ich hätte jetzt bei Dicey Dungeons tatsächlich einfach mal wieder gerne einen Modus gespielt, wo ich im Level aufsteige und einfach da auch bleibe. Ja.
Ja.
Also, dass ich mir einfach eine Welt so wie, ich glaube, deswegen hat mir auch das Kart-Racing-Spiel so gut gefallen, weil ich einfach mal wieder eine Progression habe. Und so nach Loop Hero und Slay the Spire und es halt immer wieder von vorne anfangen. Ich verstehe schon den Reiz aus EntwicklerInnensicht, das so zu machen. Das macht es halt auch ein bisschen einfacher, so, ja, nicht damit umgehen zu müssen mit diesen hohen Leveln, die ich dann habe und Schwierigkeitsgrade und so weiter. Verstehe ich absolut, dass das auch reizvoll ist, das so zu gestalten. Aber gerade hier bei Dicey Dungeons würde ich mir gerne mehr aufbauen. Ja, und auch eine Heldenklasse dann mal wirklich irgendwie hoch zu leveln und dann irgendwie vielleicht auch Karten zu haben, die ich erst mit Level 20 benutzen kann oder dann nachher auch richtig mal mit 10 Würfeln gleichzeitig zu würfeln. Also natürlich viel, viel zu erwarten von einem einzelnen Entwickler, verstehe ich schon, aber das würde diesem Spiel auch tatsächlich sehr gut tun, so einen Modus zu haben.
Ja, also ich bin auch selbst überrascht, wie lange dieser Trend der Roguelikes und Roguelites jetzt schon anhält. Das sind ja jetzt schon mindestens 5-6 Jahre, die da ins Land gegangen sind, seit das wieder populär wurde. Und ich glaube, sehr, sehr viele Entwickler haben das einfach für sich entdeckt, weil sie dann irgendwie daraus was machen können, was halt für immer hält quasi, was für immer motiviert und für immer funktioniert auch einfach. Ist ja nicht verwerflich, aber ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich sage, ich würde gerne mal wieder ein Spiel spielen, wo ich weiterkomme. Also wo, also nicht, dass man in diesen Spielen nicht weiterkommt und die nicht durchspielen kann oder so, aber dieses Gefühl von, ich bin jetzt hier und ich, wenn ich das Spiel ausmache und wieder anmache, dann bleibe ich, dann bin ich wieder da an dieser Stelle und bin beim Ende, so dass man was in Sicht hat. Das fehlt mir auch total, auch wenn ich diese ganzen Roguelike-Geschichten total gerne mag, sowas wie Hades ja auch fantastisch umgesetzt ist. Langsam könnte dieser Trend mal so ein bisschen abflachen, finde ich auch.
Ja, es ist halt einfach die Menge an Spielen, die diesen Stil jetzt haben, ja, genau. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Vertreter dieser Art und geht so ein bisschen unter im Vergleich, finde ich. Also über Dicey Dungeons wird jetzt nicht so extrem viel gesprochen und es hat sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient, finde ich, weil es wirklich ein paar Dinge tatsächlich neu denkt und neu macht.
Ich glaube, das kann man aber gut über alle unsere Spiele hier behaupten in dieser Snacktüte. Also das sind ja schon,
genau.
Ja, das sind ja schon Titel, die unter dem Radar fliegen. Einige zu Recht, wie wir gemerkt haben heute, aber andere, also da sind ja auch durchaus jetzt ein paar Perlen dabei. Und ich bin froh, dass wir die heute hervorgekramt haben, und um sie euch vorzustellen. Ich hoffe, ihr habt das auch genossen. Vielleicht spielt ihr ja das ein oder andere Spiel tatsächlich mal an. Das würde uns sehr freuen. Erzählt uns gerne auf unserem Discord davon, von euren Spielerfahrungen mit unseren Le Snack-Perlen. Manu, ich danke dir, dass wir das heute hier durchziehen konnten. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Snacks zum Frühstück. Jetzt habe ich mir den Appetit verdorben. Vielen Dank.
Le Snack zum Frühstück. Ist doch, das ist das einzig Richtige.
Ja, eben.
Ich meine, hallo, Wochenende, Feiertag, her
am
mit
Sonntag
den Snacks.
Am Sonntag darf man schon mal snacken zum Frühstück.
Ja, genau, los geht's. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und an alle Zuhörer nochmal natürlich gerne den Aufruf, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/insertmoin oder auch steadyhq.com/insertmoin. Da würden wir uns wirklich, wirklich ein Osterei freuen.
Genau, und ihr kriegt dann noch sehr viel mehr Perlen von uns empfohlen. Montag, Mittwoch und Freitag jeweils eine neue Perle der Woche. Perle der Woche.
Perle der Woche finde ich auch einen guten Begriff, ja.
Finde ich gut, ja. Super. Dann hören wir uns Montag wieder. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.